Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lookout. Mein Name ist Hannelore Veit und unser Thema ist heute Geopolitik. Die Welt ist im Umbruch. Wir alle müssen umdenken. Zu Gast bei Lookout ist heute Franz-Stefan Gadi. Er ist Militärexperte und Politikberater. Er ist immer wieder selbst in Konfliktzonen unterwegs. Er hat für renommierte Thinktanks gearbeitet, schreibt über moderne Kriegsführung und auch, warum Kriege für ihn ein Zeichen der Zeit sind. Franz-Stefan Gadi berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und in den Vereinigten Staaten, unter anderem zur Zukunft der Kriegsführung. Herzlich willkommen, Franz-Stefan Gadi.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte ganz aktuell beginnen. In den letzten Tagen und Wochen haben wir gesehen, russische Kampfflugzeuge im estnischen Luftraum. Wir haben gesehen Drohnen in Rumänien, Drohnen im Luftraum von Polen, zuletzt in Dänemark, zuletzt in Norwegen auch. Es gibt wenig Zweifel daran, dass es eine Provokation Russlands ist. Was bezweckt Russland damit?
Ich glaube, Russland will zuallererst die Europäische Union, aber vor allem die NATO testen, die Reaktion quasi abwarten. Wie reagiert die NATO, wie reagiert die Europäische Union auf diese bewussten Provokationen und daraus Strategien ableiten für die weitere Vorgehensweise. Und hier ist die große Frage eben, sollte Europa, sollte die NATO, sollte die Europäische Union robust antworten, das heißt also im Zweifelsfall sogar diese Objekte abschießen, oder sollte die NATO, die Europäische Union, die europäischen Länder, die da betroffen sind, andere Methoden wählen? Und ich glaube, es ist extrem schwierig in solchen Situationen, tatsächlich eben Einigkeit innerhalb der NATO oder der Europäischen Union zu erzielen. Und das ist auch der genaue Zweck von dieser Art von Provokation.
Also das ist so in etwa, wie viel lässt sich Europa gefallen?
Genau, es ist, wird immer so sein, dass Russland eben eine Provokation setzt und dann die Antwort abwartet, wenn diese Antwort nicht so ausfällt, dass weitere Reaktionen von Russland quasi abgeschreckt werden, wird Russland einen Schritt weitergehen. Wir befinden uns nämlich in dieser Zwischenphase zwischen Krieg und Frieden, was unsere Beziehungen, uns, die Europäische Union und die NATO, unsere Beziehungen mit Russland betrifft. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht vielen Teilen der Bevölkerung klar ist, dass wir uns in dieser Grauzone des Konfliktes befinden, der nicht offen militärisch ausgetragen wird, aber dennoch ein Konflikt ist.
Sprechen wir noch ganz kurz über den Auslöser dieses Konflikts, den Ukraine-Krieg. Seit mehr als 3 Jahren geht das nun schon dahin, wird Krieg geführt. Sind wir einer Lösung näher gekommen?
Also ich möchte vielleicht hinzufügen, dass dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eigentlich schon seit den 1990er Jahren Teil der europäischen Sicherheitspolitik ist, beziehungsweise diese Spannungen waren von Anfang an vorhanden und wir Europäer haben sie nur ignoriert, beziehungsweise auch die Amerikaner über viele Jahre, und wir wurden eines Besseren belehrt 2014 mit der Okkupation der Krim und der russischen Intervention in der Ostukraine. Aber dieser Konflikt hat tatsächlich schon 2014 begonnen. 2022 war einfach die Vollinvasion der Ukraine durch Russland. Nun, ich würde sagen, dieser Konflikt hat wahrscheinlich die Halbzeit sozusagen überschritten, aus dem einfachen Grund, dass beide Seiten früher oder später nicht in dieser Intensität diesen Krieg weiterführen können. Ob das Ende 2025 der Fall sein wird oder im Jahr 2026, ist schwer abzuleiten. Aber eins ist klar, dass 2026 ein Jahr sein wird, wo zumindest Russland das Tempo der Operationen herunterfahren muss. Also der Angriffsoperationen. Russland hat fortwährend, seit März eigentlich fortwährend angegriffen, entlang mehreren Frontabschnitten in der Ukraine, enorm hohe Verluste erlitten. Die Ukraine natürlich auch, ja. Aber ich glaube, diese offensiven Operationen, dieses Tempo muss reduziert werden, irgendwann einmal im Jahr 2026. Und dann ist die Frage, was kommt danach? Ja. Gibt es einen Waffenstillstand? Gibt es Verhandlungen? Und hier möchte ich unterstreichen wieder, dass die größte Frage, die wir Europäer uns stellen müssen, ist die folgende: Was bedeutet die Ukraine tatsächlich, abseits unserer Rhetorik der Unterstützung für die Ukraine, für die europäische Sicherheitsarchitektur oder für unsere Sicherheit hier in Österreich? Und diese Frage haben wir auf der politischen Ebene nie wirklich beantwortet. Und solange wir diese Frage nicht beantworten, können wir auch keine wirkliche Ukraine-Strategie entwickeln, weil wir ohne die Frage zu beantworten nicht wirklich die Risiken abwägen können, eben die wir bereit wären, eben zu also auf uns zu nehmen, um eben unsere Interessen in der Ukraine durchzusetzen. Das heißt, würden wir Truppen in die Ukraine schicken, um einen Nachfolgekrieg zu verhindern, würden wir Russland direkt eben gegenüberstehen militärisch, um die Ukraine zu verteidigen oder eben nicht. Und diese ungelöste Ukraine-Frage begann ja schon in den 1990er Jahren und wir haben sie immer vor uns hergeschoben und schieben sie nach wie vor uns her.
Und was wird am Ende stehen? Eine Verhandlungslösung?
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es zu Verhandlungen kommen. Das wird kein Krieg sein, den die eine oder die andere Seite absolut mit einer totalen Niederlage gewinnen bzw. verlieren wird.
Ich möchte zu geopolitischen Themen ganz allgemein kommen. Eine veränderte Weltordnung ist es, in der wir uns jetzt befinden. Wir müssen uns umstellen, wir müssen uns anpassen. Sie schreiben in Ihrem Buch Die Rückkehr des Krieges. Wir befinden uns in einem Zeitalter, das den Ausbruch neuer Kriege zu begünstigen scheint. Warum? Was hat sich geändert nach fast 80 Jahren relativ stabiler Weltordnung?
Da gibt es mehrere Punkte, aber lassen Sie mich einen wichtigen herausstreichen, der sehr apropos ist, und das ist die wandelnde Rolle der Vereinigten Staaten in diesem internationalen System, der Wandel von einer Status Quo-Macht zu einer revisionistischen Macht, einer Macht, die das internationale System nicht aufrechterhalten will, wie es sich jetzt darstellt, also die globale liberale Weltordnung, die die Vereinigten Staaten nach 1945 kreiert haben mit den internationalen Institutionen. Die Amerikaner glauben, dass diese Weltordnung nicht nur allein im Übrigen die Republikaner und die MAGA-Bewegung unter Donald Trump, auch viele demokratische Stimmen, also demokratische Stimmen mit einem großen D, die Demokratische Partei, linksliberale Elemente innerhalb des amerikanischen politischen Spektrums, glauben, dass diese liberale globale Weltordnung nicht mehr für die Vereinigten Staaten funktioniert. Das heißt, sie wollen diese Ordnung ändern. Das heißt, die Vereinigten Staaten von einem Stabilisierungsfaktor wird zu einem Unsicherheitsfaktor in diesem internationalen System. Das heißt eben von einer Status Quo-Macht zu einer revisionistischen Macht. Und das ist vielleicht die größte strukturelle Veränderung seit 1945.
Hat aber nicht erst mit Trump begonnen.
Hat nicht mit Trump begonnen. Trump ist vielmehr ein Symptom einer länger anhaltenden Veränderung oder Krankheit, wie man es auch nennen will. Und das hat mit vielerlei Hinsicht zu tun mit dem zerfallenden sicherheitspolitischen Konsens, der nicht mehr in Washington existiert, über die Rolle der USA im internationalen System. Und damit müssen wir Europäer umgehen lernen, weil die Amerikaner nach wie vor die größte Schutzmacht sind, auch für unsere Wirtschaftsbeziehungen. Die amerikanische Marine, die amerikanische Navy schützt die Welthandelsstraßen, schützt die Seewege, schützt den Luftraum in Wirklichkeit. Das übernehmen nicht die Europäer oder andere Länder. Ja. Und sollten diese Unterstützungselemente wegfallen, ist es natürlich auch so, dass diese komplette globale liberale Weltordnung, auf die ja auch eine Exportnation wie Österreich sehr stark setzen muss, dass Regeln eingehalten werden, Verträge eingehalten werden, dass das internationale Recht eingehalten wird, ja, dann ist es eine große Herausforderung.
Hat Europa das verstanden?
Ich glaube, Europa versteht es langsam. Ich bin hier auch optimistisch. Die Prozesse sind im Gange, wo eben Adaptionen stattfinden innerhalb der größeren europäischen Länder, auch in kleineren Ländern. Es gibt eine Umdenkphase. Die Frage ist, denken wir und handeln wir schnell genug, eben weil sich diese Situation eben sehr schnell und rapide ändern kann in diesen Umbruchzeiten, in der wir uns jetzt da gerade eben befinden.
Sind wir in Europa für eine nukleare Bedrohung gerüstet?
Nein, Europa ist nicht gerüstet für eine nukleare Bedrohung. Das hat wenig mit europäischen Nuklearwaffen zu tun, möchte ich auch hier unterstreichen. Mhm. Es gibt zwei europäische Nuklearmächte, also militärische Nuklearmächte. Das sind die Franzosen, die Briten. Ja. Die haben beide sogenannte strategische Nuklearwaffen, das heißt Nuklearwaffen mit enorm großer Sprengkraft. Und es hat wenig zu tun mit dem relativ limitierten Arsenal, die diese beiden Länder haben, vielmehr mit der Glaubwürdigkeit der europäischen nuklearen Abschreckung. Abschreckung oder die nukleare Abschreckung basiert hauptsächlich auf Glaubwürdigkeit. Das heißt, ich vermittle meinem Gegner glaubwürdig, dass ich im Ernstfall, sollte er mich mit Nuklearwaffen bedrohen oder angreifen, selbst gewillt bin, Nuklearwaffen einzusetzen. Dadurch mache ich mich nicht erpressbar durch Nuklearwaffen, zum Beispiel gegenüber Russland. Ja. Und Russland sieht eigentlich nicht die Glaubwürdigkeit der europäischen Nuklearwaffen, sondern nur des amerikanischen nuklearen Schutzschirms. Daher, egal wie sich die Situation verändert in den Vereinigten Staaten, in Washington D.C., ja, innenpolitisch in den USA, müssen wir alles tun, damit wir diesen nuklearen Schutzschirm, diese Absicherung gegenüber Ländern wie Russland, aber auch zukünftig gegenüber Ländern wie China, anderen potenziellen Nuklearmächten, sicherstellen können, weil nur die amerikanische nukleare Abschreckung glaubwürdig ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, glaube ich, der auch hier unterstrichen werden müsste, ist eben, dass sollte es tatsächlich so sein, dass die Amerikaner auch ihren nuklearen Schutzschild über Europa quasi aufgeben, würde es nicht reichen, dass nur Frankreich und Großbritannien alleine Nuklearmächte sind. Es würde dazu führen, dass wir mehrere Nuklearmächte eben in Europa haben würden. Potenziell haben würden, und ich bin mir nicht sicher, dass diese Diskussion in Deutschland gut ankommen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es tatsächlich wollen, dass es eine polnische Nuklearmacht gibt, eine türkische Nuklearmacht, ob es dann eine Profilierung eben von Nuklearmächten gibt innerhalb Europas und dann natürlich die Konsequenzen für den Rest der Welt, und wir würden dann in ein neues, noch gefährlicheres nukleares Zeitalter abdriften. Daher meine Prämisse, egal wie sich die Situation verändert in den USA, wir müssen alles tun, um quasi diesen nuklearen Schutzschirm aus den Vereinigten Staaten über Europa aufrechtzuerhalten.
Ist das jetzt realistisch? Ich weiß schon, bei Trump ist es extrem schwer vorherzusagen, was er denn tatsächlich macht. Er ist unberechenbar. Ist es realistisch, dass die USA sich total zurückziehen?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich habe das auch in meinem Buch Die Rückkehr des Krieges mehrmals beschrieben. Ich glaube, dieser Kontrast, der oft gezeigt wurde oder beziehungsweise unterstrichen wurde, auch vor den Wahlen im November 2024, dass Trump für eine Isolationspolitik steht und seine Gegner beziehungsweise die Demokraten für einen gewissen Internationalismus, ist falsch. Vielmehr geht es darum, dass die Vereinigten Staaten nach wie vor die mächtigste Macht der Welt sein werden, wirtschaftlich, militärisch, kulturell auch in gewisser Weise. Ja. Aber dass Trump diese amerikanische Macht quasi nicht institutionell projizieren will. Das heißt also, dass er existierende Institutionen, Bündnisse umgeht, um diese amerikanische Macht quasi der Welt zu zeigen. Und das kreiert Unsicherheiten, weil in Wirklichkeit wurden diese ganzen Institutionen, sei es die NATO, sei es die UNO, sei es die Welthandelsorganisation, ja kreiert, um quasi vertrauensbildende Maßnahmen auch zwischen Staaten eben zu erschaffen. Und Trump wird eben durch diesen Anti-Institutionalismus, den man auch immer wieder sieht, in dem Abbau eben der Bürokratie in den USA und von Institutionen, unberechenbarer, nicht nur für uns Europäer. Ich glaube, das größere Problem ist, dass er unberechenbarer wird für potenzielle Gegner. Und das lädt natürlich ein zu Misskalkulationen, Fehlkalkulationen. Deshalb sage ich auch in meinem Buch, wir sind in einem neuen Zeitalter der potenziellen militärischen Konflikte, weil es einfach so ist, dass Fehlkalkulationen in den kommenden Jahren zunehmen werden.
Reden wir über Österreich. Finnland und Schweden sind in rasantem Tempo der NATO beigetreten. In Österreich gibt es nicht einmal eine Diskussion über Neutralität. Warum?
Ich glaube, weil wir uns in einer falschen Sicherheit wiegen. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es so, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin eben von uns hier im Bauch das Gefühl hat, naja, Kriege sind trotzdem etwas, die woanders passieren und nicht Österreich betreffen werden. Vielleicht indirekt, aber nie direkt. Ja? Das ist das grundsätzliche Bauchgefühl des Österreichers, der Österreicherin oder der Leute, die eben hier in diesem Land leben. In gewisser Weise, es ist ein bisschen ein Erbe des Zweiten Weltkrieges, ja, aber schuldet auch natürlich der Geografie Österreichs. Wir liegen quasi in der strategischen Tiefe der Europäischen Union, aber auch der NATO, sind von NATO-Ländern umgeben. Unwahrscheinlich, dass eines dieser NATO-Länder uns angreifen wird in unmittelbarer Zukunft, aber wir haben auch ein falsches Bild des Krieges sozusagen, wo es hauptsächlich darum geht, dass eben ein Nachbarstaat uns quasi per Land, also über den Landweg sozusagen angreift. Ja, ein Land wie Russland könnte aber durchaus andere Mittel wählen, eben, um Österreich anzugreifen. Und Österreich ist ein enorm wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Europäische Union, aber auch eben für die NATO. Das heißt, im Kriegsfall ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass Österreich Ziel eben von Angriffen wird der Russen, ja, durch verdeckte Operateure, die auf österreichischem Boden agieren, Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen, Cyberangriffe, Sabotageaktionen. Ja. Und man muss auch immer sagen, wir denken viel zu linear, was die Geschichtsschreibung eben betrifft. Es ist nicht Gott gegeben, dass die Europäische Union in den nächsten 10, 20 Jahren, 30 Jahren existieren wird, dass in Europa Frieden herrschen wird. Wir brauchen einfach eine Absicherung für das Land, ja, für unseren Wohlstand. Und da muss ich immer wieder unterstreichen, sind die Streitkräfte oder eine Nachrüstung unserer Streitkräfte, eine neue strategische Kultur, die militärische Stärke beinhaltet, neben der Diplomatie enorm wichtig.
Können wir neutral bleiben?
Ich glaube, wir können neutral bleiben. Die Frage ist, wollen wir neutral bleiben? Und die Frage, die daraus schließt, ist auch, macht es Sinn, im 21. Jahrhundert neutral zu bleiben? Ich wäre für eine offene Debatte über die Neutralität beziehungsweise eine Neudefinition der Neutralität. Aus rein militärischer Perspektive ist es so, dass die Neutralität uns verwundbarer macht, weil wir mit unseren Partnern und potenziellen Alliierten nicht so eng militärisch kooperieren können. Das hat Konsequenzen, zum Beispiel im Bereich der Luft- und Raketenabwehr, wo wir nicht so schnell Daten teilen könnten über Bedrohungen aus der Luft, ja, die andere Länder dann uns schicken könnten, beziehungsweise auch Wirkmittel oder auch für Österreich quasi Ziele auf ihrem Territorium abschießen könnten, ja, wo es eben Partnerschaften gibt, bessere Ausbildung eben durch bilaterale Formate oder Formate auch innerhalb der NATO. Ja. Also es ist viel einfacher in dieser tumulthaften Zeit des 21. Jahrhunderts mit Partnern, mit wirklichen Alliierten eben, glaube ich, diese Gefahren eben für westliche Demokratien oder auch für unseren Wohlstand hier in Österreich entgegenzuwirken als alleine. Wollen wir das wirklich? Glaube ich, müssten wir dann das 3-4-fache von dem ausgeben für unser Militär, für das Bundesheer, als wir es jetzt tun. Ja. Sollten wir komplett autark werden und diese alte Lüge Neutralität, wie sie ja nicht mehr existiert seit dem EU-Beitritt, ja, auf der politischen Ebene zumindest ja weiterleben.
Ist die Situation, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, wie sie sich darstellt, in den Köpfen der Österreicher angekommen?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist ein Kommunikationsversagen der politischen Klasse oder der Mehrheit der politischen Klasse über die letzten Jahrzehnte. Wir hätten hier reinen Tisch machen sollen, was die Neutralität bedeutet, wie die Neutralität sich verändert hat seit dem EU-Beitritt, ja. Wie wirklich wir abhängig sind von der Europäischen Union, ja, als Exportnation, was unseren Wohlstand in Österreich betrifft, dass eine Isolation, eine reine Autarkie eine Illusion ist aus sicherheitspolitischer Perspektive, dass das nicht funktioniert. Und nur funktionieren würde theoretisch, wenn wir, wie gesagt, das 3- oder 4-fache in unsere Verteidigung stecken würden, dann hätten wir den maximalen Schutz. Allein Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, Österreich wird ja niemand angreifen, wir haben eine sogenannte Vermittlerrolle, wir pflegen gute Beziehungen zu Russland und anderen Ländern, das wird nicht reichen im 21. Jahrhundert, möchte ich jetzt unterstreichen.
Reden wir konkret über Verteidigung. Europa will im Rahmen des Rearm Europe Programms, des Readiness 2030 Plans bis zu 800 Milliarden Euro für Verteidigungskosten mobilisieren. Österreich, Sie haben es gesagt, will auch investieren in Rüstungsausgaben. Reicht das?
Nun, um die Frage zu beantworten, müssen wir zuerst einmal definieren, was wir tatsächlich damit erreichen wollen. Und grob gesagt definiert sich militärische Stärke durch 3 Hauptpunkte. Das eine sind die Fähigkeiten, das sind Waffensysteme, das sind die Kampfpanzer, die Flugzeuge, die Geschütze und so weiter. Ja. Und überwiegend denkt man, wenn man an das Geld hier denkt, dass vieles davon einfach verwendet wird, um neues Gerät zu kaufen. Ja. Das ist aber nur ein Punkt. Der zweite Punkt ist die Kapazität, quasi wie viel kann ich eigentlich von dem Gerät kaufen? Haben wir dafür genügend Geld? Ja, weil wenn ich nur Geld habe für 2 Panzer, wird das nicht reichen, auch wenn diese die besten Panzer der Welt sozusagen sind. Ja. Also die Kapazität, das ist eine Kapazitätenfrage. Und die dritte Frage hat eigentlich wenig mit den ersten 2 zu tun, also auf augenscheinlicher Basis, das ist die Einsatzbereitschaft. Wie gut sind meine Soldaten ausgebildet? Sind die richtigen Konzepte, Taktiken und so weiter entwickelt worden? Und dieses Dreieck quasi der militärischen Stärke wurde in den letzten Jahren in allen 3 Kategorien enorm vernachlässigt in Europa. Ja? Und wir müssen sukzessive eben die Einsatzbereitschaft steigern, unsere Fähigkeiten im militärischen Bereich steigern, also mehr und bessere Waffensysteme auch kaufen und dann gleichzeitig die Kapazität erhöhen, das heißt die Streitkräfte sukzessive eben vergrößern. Ich würde sagen, die Budgets an sich passen, sie werden auch steigen. Das größere Problem wird einfach sein, die Umstrukturierung unserer Streitkräfte, weil unsere Streitkräfte in Europa, vor allem innerhalb der NATO und es sind mehrheitlich NATO-Länder in Europa, so konzipiert sind, dass sie quasi sich in die Streitkräfte der Vereinigten Staaten integrieren. Das muss man sich wie ein Tetris oder wie ein Verknüpfen einfach vorstellen, ja, eine Steckdose quasi, wo ein Stecker reinpasst. Ja. Und die Amerikaner sind quasi eben das Bindeglied der unterschiedlichen europäischen Streitkräfte. Und die große Herausforderung wird sein in den kommenden Jahren, wie integrieren sich die europäischen Streitkräfte besser miteinander, möglicherweise ohne die Vereinigten Staaten. Ja? Und diese strukturellen Probleme können nur teilweise mit neuem Geld adressiert werden. Das heißt also, das Geld ist der erste Schritt. Wir brauchen aber eben zusätzliche Mittel in diesen ganzen anderen Kategorien. Und hauptsächlich eben geht es darum, diese Integrationsfrage zu lösen in den nächsten Jahren.
Das klingt alles sehr, sehr langfristig. Haben wir genug Zeit?
Das ist die große Frage, ja. Diese Veränderungen, die ich anspreche, würden wahrscheinlich Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt oder so dauern. Die große Frage ist, wann könnte Russland das Baltikum zum Beispiel angreifen? Wann könnte China sich Taiwan versuchen einzuverleiben, weil diese Konflikte miteinander verbunden sind? Gibt es andere Konfliktherde, die zum Beispiel Österreich mehr betreffen, wie im Westbalkan, im Kosovo, in Bosnien, wenn es dort ein Aufflammen gibt, eben von neuen Spannungen? Gibt es andere Spannungen in Nordafrika, wo neue Migrationswellen ausgelöst werden könnten, im Nahen Osten und so weiter? Also ich glaube, es ist sehr schwierig, zukünftige Konflikte vorauszusagen. Es ist aber klar, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen haben, dass es früher oder später zu einer militärischen Krise kommen wird. Und die große Frage wird sein, können wir klug genug handeln? Können wir die richtige Kombination von militärischer Stärke und Diplomatie auf den Tisch legen, um quasi solch einen Konflikt, bevor er dann in einen offenen Krieg ausbricht, eben abzuschrecken?
Vermutlich auch haben wir die richtigen Politiker, um das durchzusetzen.
Haben wir die richtigen Entscheidungsträger an der richtigen Stelle? Genau. Und zur richtigen Zeit.
Reden wir ein bisschen über Wirtschaft. Welche Auswirkungen hat denn die Situation, vor der wir stehen, wie Sie sie beschrieben haben, auf die Volkswirtschaft? Welche Auswirkungen, welche Chancen, welche Risiken ergeben sich daraus für Unternehmen?
Der größte Unterschied ist, dass wir tatsächlich das Ende des letzten Zeitalters der Globalisierung gerade erleben. Das heißt also, wir gehen immer mehr in eine globale Weltordnung, die vor allem durch Blöcke definiert werden wird. Wirtschaftsblöcke einerseits, ja, aber auch militärische Blöcke wieder. Und die Idee, dass wir gleichzeitig freien Handel mit China betreiben können, mit den Vereinigten Staaten, möglicherweise wieder Energie auch aus Russland beziehen. Ich glaube, diese Zeiten sind passé für die nahe Zukunft. Das bedeutet eben, dass quasi dieses deutsche oder österreichische wirtschaftliche Modell, das heißt eben unsere militärische Sicherheit ausgelagert an die Vereinigten Staaten, unsere Energiesicherheit ausgelagert an Russland und unser wirtschaftlicher Wohlstand quasi ausgelagert an China, dass dieses Modell nicht mehr funktionieren wird. Dass wir eben auch selbst, was die Lieferketten betrifft, eben umdenken müssen, mehr Resilienz integrieren müssen in unsere einzelnen Prozesse, mehr eben auf die geopolitischen Veränderungen schauen müssen, ja. Und vor allem eben auch gewillt sein müssen, unsere wirtschaftlichen Interessen teilweise militärisch vielleicht durchzusetzen. Und das ist das größte Umdenken, glaube ich, dass wir auf der politischen Ebene auch haben werden müssen, um unseren Wohlstand eben zu sichern.
Wer profitiert?
Nun, ich glaube, das Wichtigste wäre, dass vor allem eben die Bewohner, Bewohnerinnen Österreichs, der Europäischen Union oder eben Europa von dieser Situation eben profitieren sollte und auch kann, wenn wir jetzt die richtigen Schritte setzen. Speziell natürlich, wenn wir jetzt in ein neues Zeitalter der Unsicherheit gehen, wird es so sein, dass es viele Nischenplayer auch geben wird, sei es im pharmazeutischen Bereich, wo es viele Dinge im Bereich des Onshoring wieder gibt, ja, wo man viele Sachen, die man ausgelagert hatte an andere Länder, die jetzt dann nicht mehr eben diese Partner sind, wie sie in der Vergangenheit waren, eben, dass viel von dem Material zurückkommt, in die Wirtschaft integriert werden muss, ja, dass es nicht nur eben reine Kosten-Nutzen-Rechnungen hier geben wird, ja, auf maximalen Profit, sondern tatsächlich auch um Resilienz geht, ja, dass wir Lager aufbauen müssen, Reserven anlegen müssen, eben von kritischen Materialien und so weiter. Dass es natürlich auch eine Umschichtung gibt, dass zum Beispiel Deutschland möglicherweise in einigen Jahren die größte Rüstungsindustrie wieder in Europa haben wird, dass dort sehr viel Innovationskraft freigesetzt werden wird und dass wir hoffentlich irgendwann einmal auch diese Scheu ablegen, eben was zum Beispiel die Rüstungsindustrie betrifft.
Auch in Österreich.
auch in Österreich. Ich sage immer wieder, Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. In dieser Hinsicht ist Sicherheit der Grundbaustein auch für den wirtschaftlichen Wohlstand. Und der basiert nun auch auf eine gut funktionierende Rüstungsindustrie, die nicht dazu da ist, Kriege zu führen, sondern Kriege eben vor allem abzuschrecken.
Sie haben ein neues Buch geschrieben, How the US Would Fight China, The Risks of Pursuing a Rapid Victory. Verraten Sie uns, worüber es in diesem Buch geht.
Das ist eine rein militärwissenschaftliche Abhandlung. Und in diesem Buch unterstreiche ich eine wichtige Facette der modernen Kriegsführung, und das ist leider eben die Verschmelzung von konventionellen militärischen Fähigkeiten mit nuklearen militärischen Fähigkeiten. Das heißt also, dass wir an der Schwelle sind eines neuen Zeitalters der Kriegsführung, eben wo der Übergang zwischen quasi regulärer Kriegsführung, konventioneller Kriegsführung mit regulären Waffen und Nuklearwaffen sehr fließend sein kann. Mhm. Und das Buch ist eigentlich ein Plädoyer, sich Konzepte oder wie sich die Vereinigten Staaten die moderne Kriegsführung eben vorstellen gegenüber einem Gegner wie China neu zu denken, die Eskalationsrisiken neu zu bewerten sind, ja, und eben vor allem diese Diskussion eben passieren sollte innerhalb der amerikanischen Streitkräfte, aber auch innerhalb der amerikanischen politischen Klasse. Wie können wir Konzepte entwickeln, die einerseits es ermöglichen, potenziell einen Sieg gegen China zu erringen, sollte es zu einem Kriegsfall kommen, gleichzeitig aber auch die Eskalationsrisiken abwiegt, mhm, die dadurch auftreten könnten durch unsere Kriegsführung. Das ist eine kurze Zusammenfassung des Buches, und es ist eine größere Kritik quasi der amerikanischen militärischen Einsatzführung.
Ein Buch, das es bis jetzt auf Englisch gibt, das auf Deutsch auch herauskommen wird.
Ich hoffe.
Ich hoffe. Freund Stefan Gadi, herzlichen Dank für das
Vielen
Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung auch.
Und wenn Sie noch mehr kompakte Analysen und Infos zu geopolitischen Trends, zu konjunkturellen Entwicklungen und zur Außenwirtschaft haben wollen, schauen Sie doch auf der Website der WKÖ Global Insights vorbei. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Ich darf mich verabschieden und freue mich auf die nächste Folge von Lookout. Auf Wiedersehen.